Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum heutigen News-Update von Energate. Heute ist der 31. Mai, wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Selus und bei mir ist wie immer Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Carsten, wir gucken für manche auf eine etwas verkürzte Woche zurück, für uns nicht. Berlin und andere Bundesländer hatten am Donnerstag keinen Feiertag. Wir haben die ganze Woche durchgearbeitet, aber man hat schon gemerkt, es war ein bisschen ruhiger, es war ein bisschen weniger los, aber wir haben trotzdem ein paar ganz spannende Themen für diese Woche, unter anderem, weil sich das Kabinett in dieser Woche am Mittwoch, das Bundeskabinett mit relevanten Energiethemen für uns beschäftigt hat, unter anderem mit der Carbon-Management-Strategie und man könnte sagen, CCS ist back in the house. Wir reden in Deutschland wieder nach vielen Jahren über die CO2-Abscheidung und CO2-Speicherung.
Genau.
Und dazu gibt es jetzt einen neuen Gesetzesrahmen.
Ja, genau. Das ist sozusagen die Fortsetzung dessen, was schon vor ein paar Monaten angekündigt wurde. Da gab es schon den ersten Aufschlag zu dieser Carbon-Management-Strategie, die eben teilweise eine Gesetzesänderung, also beim CO2-Speicherungsgesetz mit sich bringt. Hintergrund ist, dass man ja festgestellt hat, oder das weiß man auch schon lange, es gibt eben gewisse Industriebereiche, vor allem die Zementindustrie, die hat wenig Möglichkeiten, Alternativen zu finden, also ohne CO2 auszustoßen. Das ist technisch bedingt. Und die brauchen eben diese Möglichkeit, CO2 abzuscheiden und zu speichern oder vielleicht auch, darum geht es ja auch, CCS und CCU heißt es ja immer, also Usage, das CO2 weiterzuverwenden in industriellen Prozessen, einfach weil man sonst Klimaziele nicht erreichen kann. Und das ist so ein bisschen dieser pragmatische Ansatz hinter der Idee, dass man eine Carbon-Management-Strategie braucht.
Der Stadtwerkeverband VKU hat ja beispielsweise auch Müllverbrennungsanlagen ins Gespräch gebracht, dass auch dort die Technologie sinnvoll sein könnte, CO2 im Prozess abzuscheiden, weil man dann sogar eigentlich CO2, das schon in der Prozesskette drin ist, sogar rausnehmen könnte. Die sagen also eigentlich eine positive Klimawirkung dann darauf sogar. Was sieht die Carbon-Management-Strategie denn jetzt eigentlich konkret vor?
Also die setzt eben den Rahmen, dass das überhaupt möglich wird. Wichtig ist eben das CCS-Gesetz. Wir hatten, also das gibt es ja schon länger, weil wir, gucken wir gleich nochmal genauer drauf, schon seit ein paar Jahren oder fast mehr als 10 Jahren uns mit dem Thema beschäftigen, beziehungsweise zwischendurch war es einfach ruhig, jetzt poppt das eben wieder auf. Und mit diesen Gesetzesänderungen soll eben ermöglicht werden, dass man CO2 überhaupt speichern kann. Im Moment ist das nämlich quasi verboten an Land. Der Bund überlässt das quasi, also er verbietet das nicht, aber er überlässt es, wenn man so will, den Ländern und die haben alle von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Speicherung, die kommerzielle Speicherung eben zu verbieten, sondern das gibt es nur als Forschungsvorhaben und jetzt mit dieser Gesetzesänderung, das ist auch eine Änderung zum Februar, soll die Speicherung an Land möglich sein, wenn die Länder das wollen. Also der Bund schreibt das nicht vor, sondern die Länder können von dieser Regelung Gebrauch machen. Und es soll eben, sollen unterseeische Speicher entstehen in der Nordsee. Da ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Es gibt einfach weniger Anwohner. Da gibt es auch relativ große Potenziale, dass man da CO2 speichern kann, wenn man es dahin transportiert bekommt. Was jetzt für die nahe Zukunft wichtig ist, man muss eben wissen, bis so ein Speicher entsteht, kann es 7 bis 10 Jahre dauern. Also das ist, selbst wenn das Gesetz dann irgendwann in Kraft ist, nichts, was jetzt sofort etwas verändert. Aber was eben ein Thema ist, ist eben der Transport. Der ist im Moment auch nicht möglich. Da muss die Bundesregierung noch das London-Protokoll mit ratifizieren. Es müssen dann CO2-Transportwege entstehen, weil es ja schon in Europa, vor allem in Norwegen, Länder gibt, die da viel weiter sind mit der unterseeischen Speicherung, in alten Erdgasspeicherungen von CO2. Und das ist erstmal der Ansatz, eben den Transport von hier abgeschiedenem CO2 nach dort zu ermöglichen. Und jetzt der zweite Ansatz dann eben, die hier auch, also auch in Deutschland CO2 zu speichern. Das kostet natürlich auch, da ist eben die Idee, die Kosten für diese Abscheidung über die Klimaschutzverträge zu ermöglichen, die es ja jetzt gibt. Also da kann die Industrie sich für bewerben und bekommt dann einen Teil der Kosten erstattet.
Du hast ja gesagt, das Thema ist eigentlich ja kein ganz neues, sondern eigentlich eines, das uns schon seit vielen Jahren begleitet. Es gibt schon ein CCS-Gesetz, das die Bundesregierung im Jahr 2012 dann beschlossen hatte. Aber da gab es eben genau die Möglichkeit für die Länder aus dem bundesweiten Gesetzesrahmen eigentlich auszutreten, beziehungsweise zu sagen, okay, der Bund hat jetzt Forschungsvorhaben im CCS-Bereich gestattet, aber wir schließen das aus, dass das auf unserer Landesfläche passiert und die relevanten Bundesländer, die vor allem im Norden liegen, haben dann von dieser Opt-out-Klausel, so wird die genannt, Gebrauch gemacht und damit war eigentlich das Thema CCS in Deutschland erstmal erledigt. Es hatte vor allem auch damit zu tun, dass damals in den ersten Jahren dieses Jahrtausends vor allem die CCS-Technologie im Zusammenhang mit Kohlekraftwerken diskutiert wurde. Vattenfall und Co. haben damals eine Lobbyvereinigung, das Informationszentrum Klimafreundliches Kohlekraftwerk, gegründet. Schon an der Namensgebung merkt man, dass das mit der Akzeptanz schwer werden konnte.
Genau, war die berühmte geworden. Clean Coal. Ne? Das hat sich irgendeine schicke PR-Agentur mal ausgedacht. Clean Coal ist ungefähr so clean wie Clean Diesel auch. Ja. Gab es auch mal.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich dann eben ziemlich gescheitert, vor allem an der Akzeptanz. Es gab ein Pilotkraftwerk, wo die CO2-Abscheidung erprobt werden sollte, in der Lausitz, Standort Schwarze Pumpe von Vattenfall. Also Vattenfall war damals vor allem der Treiber. Auch RWE und E.ON waren an Bord, von der technischen Seite noch Siemens, GE, Linde und BASF. Und in der Nähe von Potsdam, also auch im Berliner Umland, gab es einen Testspeicher, Ketzin. Dort wurde auch nachgewiesen, dass das mit der CO2-Speicherung im Untergrund eigentlich kein Problem ist. Trotzdem ist die Technologie nie geflogen, hatte vermutlich auch Kostengründe. Glaube mich daran zu erinnern, dass Vattenfall damals auch eine Größenordnung genannt hat. Man bräuchte einen CO2-Preis von 40 Euro pro Tonne CO2. Damals lag der Preis eher irgendwo bei 5 Euro pro Tonne CO2. Die 40 Euro haben wir lange überschritten. Aktuell liegen wir irgendwo auf einem Level zwischen 70 und 80 Euro pro Tonne. Ich glaube, damals die Zahl 40 Euro pro Tonne war auch eine ganz schöne Schönfärberei. Das ist auf jeden Fall auch eine kostspielige Angelegenheit und ist damals auch aus Kostengründen gescheitert.
Genau, und beim Thema Kohle kann man ja auch sagen, das hat sich insofern ja auch hier erledigt, weil es ja keine neuen Kohlekraftwerke sowieso gibt und die alten eben in der Perspektive bis spätestens 38 vom Netz gehen. Was aber jetzt neu hinzugekommen ist, in dem Gesetz wird auch ermöglicht, CCS an Gaskraftwerken zu bauen, an neu entstehenden oder vielleicht auch als Nachrüstung. Das könnte in der Tat in Zukunft schon ein Thema werden. Wir haben ja schon vielfach hier über die Kraftwerkstrategie gesprochen und sollen neue Gaskraftwerke entstehen. Die werden aber nach Lage der Dinge eben nicht so lange Gas verfeuern können, weil die Bundesregierung das als eben bei den Beihilfe, bei der EU-Kommission als Instrument zur Dekarbonisierung angemeldet hat. Und das heißt eben, der Dekarbonisierung dienen, wird die Kommission dann irgendwann sagen, naja gut, aber dann dürft ihr auch keinen CO2-trächtigen Energieträger da einsetzen. Das soll dann irgendwann Wasserstoff eben sein. Das heißt, diese neu gebauten Anlagen werden vielleicht nur wenige Jahre Gas verbrennen können. Wenn dann aber in der Zwischenzeit nicht genug Wasserstoff verfügbar ist, und da sind im Moment einfach viele Fragezeichen über die Mengen und die Kosten, könnte das natürlich da eine Option sein, diese Anlagen dann eben mit CCS-Technologien auszustatten. Natürlich auch eine Kostenfrage, hast du schon gesagt, ob sich das rechnet. Und dann könnten die auch eben mit Gas prinzipiell weiter betrieben werden können. Die Energiewirtschaft ist ja jetzt noch sehr skeptisch. Also der BDW hat sich dazu geäußert und macht erstmal Fragezeichen an das Thema CCS an Gaskraftwerken. Die haben auch grundsätzlich mit der BDW, mit der Speicherung von CCS an Land schon ein Problem. Das hat dann eben, die stehen eben auch für die Wasserversorgung, also heißt der BDEW. Und da geht es dann eben um die Frage des Gewässerschutzes und des Grundwasserschutzes. Da sind die eher skeptisch bei dem Thema. Umweltverbände natürlich sowieso. Die haben gestern sich dann auch geäußert und gesagt, naja, hier sollen irgendwie Klimamülldeponien entstehen. Das ist dann immer erst die erste schnelle Reaktion. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt eben Bereiche der Industrie, wo man einfach an dem CO2 nicht vorbeikommt. Die Zementindustrie ist eben ein Bereich. Und da wird man das schon anwenden müssen. Die Alternative ist, dass es so weiter in die Atmosphäre geht. Und das kann ja auch nicht in unserem Interesse sein.
Ja, das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch nochmal betont. Also ja, das Thema ist umstritten, aber besser CO2 im Untergrund als in der Atmosphäre, weil im Untergrund richtet es ja zumindest jetzt klimamäßig keinen Schaden an. Klar, es bleibt die Wette auf den Wasserstoff und diese Frage ist eben mit vielen Unsicherheiten versehen. Deshalb könnte CCS auch hierzulande eine Option für Gaskraftwerke sein. Das wird aber natürlich kritisch gesehen. Global betrachtet ist es bestimmt ein Thema, weil Deutschland ist beim Wasserstoff schon auch irgendwie Vorreiter, setzt sehr stark drauf. Andere Länder tun das vielleicht weniger. Da könnte das durchaus dann eben eine Option sein, Gaskraftwerke mit CCS zu verbinden und sie so dann doch noch in eine klimaverträgliche, klimaneutrale Zukunft zu überführen. Aber Deutschland hat ja anderes vor, weil, wie gesagt, Deutschland setzt auf Wasserstoff, da ist die Hoffnung da. Und dann kommen wir zu einem zweiten Thema, weil ein sehr eng verbundenes Thema dann eigentlich, weil die Carbon Management Strategie ist Teil eines sogenannten Industriepakets der Bundesregierung und zu diesem Paket gehört auch das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, das das Bundeskabinett am Mittwoch auch behandelt hat. Und ja, da geht's im Kern um vereinfachte Genehmigungsverfahren, vereinfachte Planungs- und Umsetzungsverfahren für die neue Wasserstoffwelt, also für Elektrolyseure, für Wasserstoffspeicher, auch für dann irgendwann vielleicht kommende Importterminals für Wasserstoff und oder seine Derivate. Nicht betroffen sind erstmal die Wasserstoffnetze. Aber im Prinzip wird jetzt die ganze Wasserstoffinfrastruktur erstmal an den Rahmen angepasst, den es zum Teil ja schon für den Ausbau der Windenergie gibt oder den es auch für die Beschleunigung der LNG-Terminals gibt. Also man kann ja eigentlich im Prinzip mit dem Gesetz auf bestehende Maßnahmen auch zurückgreifen.
Genau, also der Mechanismus ist ja immer ähnlich. Der Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur wird als im überragenden öffentlichen Interesse liegend eingestuft und das führt dann eben dazu, dass Behörden jetzt bei Antragsverfahren für Vorhaben da, also für konkrete Projekte, wenn ich beispielsweise einen Elektrolyseur bauen will oder ein LNG-Terminal, was auf Ammoniak umgestellt werden kann, sowas, oder auch Gasspeicher, die ja auch entstehen müssen, das kann dann eben in Behörden prioritär behandelt werden. Es gibt verkürzte Verfahren, auch verkürzte Prüfverfahren bei den Prüfungen, also Umweltschutzprüfung und der weiteren, was auch in dem Gesetz vorgesehen ist, sind sehr stark, dass man auf Online-Verfahren setzt, also sowohl die Antragsunterlagen werden online eingereicht, nicht mehr diese Aktenmeter, die man noch kennt. Da werden enge Fristen gesetzt. Auch gilt jetzt in dem Planverfahren, dass es als veröffentlicht gilt, wenn die Behörde sozusagen das Vorhaben auf der Webseite veröffentlicht. Das muss jetzt nicht mehr irgendwo noch in der lokalen Zeitung veröffentlicht werden. Das soll alles eben, wie das Gesetz schon sagt, Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, mehr Geschwindigkeit reinbringen, was auch relativ wichtig ist. Es gibt Ausnahmen beim Vergaberecht. Also in diesen Projekten werden ja sehr viele Aufträge vergeben für bestimmte Teilbereiche, wenn man Baufirmen hat, wenn man Komponenten hat und so weiter. Das heißt, man kann da so ein bisschen die Vergaben umgehen, einfach auch, um es schneller zu machen. Das war auch eine Forderung beispielsweise von seitens der Netzbetreiber, der Fernleitungsnetzbetreiber. All das ist jetzt in diesem Gesetz vorgesehen. Was eben nicht so drin ist, das ist ganz interessant, ist eben das Thema Wasserstoffnetze und vor allem Wasserstoffkernnetz. Das Gesetz nennt eben Anwendungsbereiche, die hast du ja schon aufgezählt, also Speicher, Ammoniakterminals, Elektrolyseure und so weiter. Da steht aber nichts drin vom Ausbau oder der Umwidmung von bestehenden Gasnetzen, beziehungsweise dann eben Wasserstoffnetzen. Und das haben die Fernleitungsnetzbetreiber vorab auch schon in dem ersten Entwurf kritisiert. Das ist jetzt so geblieben, dass es eben nicht in diesem Anwendungsbereich steht. Die Bundesregierung argumentiert, dass genau das schon im ENWG drin steht. Das haben sie im vergangenen Jahr eingeführt. Da steht eben drin, dass der Ausbau von Wasserstoffnetzen oder die Umwidmung auch im überragenden öffentlichen Interesse steht und sagen, das reicht quasi aus. Das braucht man jetzt nicht nochmal extra. Die Fernleitungsnetzbetreiber hätten das aber gerne, weil sie sagten, das sei dann eben logischer und wirkungsmächtiger auch in dieses Gesetz im Anwendungsbereich genannt. Das ist jetzt aber erstmal so nicht passiert. Es hat auch eine Einschränkung gegeben im Vergleich zu dem ersten Entwurf. Das betrifft den Bau von Elektrolyseuren. Dafür braucht man ja, also für die Wasserstoffproduktion, braucht man eben Wasser, also dann vielleicht auch Grundwasser. Und da steht jetzt eben drin, dass dieses überragende öffentliche Interesse nicht gilt, wenn wasserschutzrechtliche Belange vor Ort davon beeinflusst werden können, also negativ beeinflusst werden. Das heißt, man kann dadurch sozusagen sicher sein, dass wenn die Grundwasserversorgung irgendwie gefährdet ist, dass dann eben nicht dieser Turbo für die Elektrolyseure gilt. Da werden die normalen Prüfverfahren gemacht. Und wenn man eben feststellt, nee, das geht hier nicht, dann würde der auch nicht genehmigt werden. Das liegt einfach daran, dass sich durch den Klimawandel ja auch in Deutschland durchaus Probleme ergeben könnten mit dem Thema Grundwasser. Das sieht man ja hier beispielsweise in Berlin-Brandenburg mit der Tesla-Fabrik. Brandenburg ist auch eher zu trocken und wird auch trockener. Und da gibt es immer wieder Debatten darum. Und solche Konflikte will man dadurch eben vermeiden, dass man sagt, nee, also beim Thema Grundwasser-Gewässerschutz, da machen wir hier keine Ausnahmen.
Trotzdem ein bisschen Kopfschütteln löst das Ganze irgendwie dann doch aus, wenn die Beschleunigung in Deutschland damit erfolgt, dass wir jetzt Online-Verfahren einführen und Veröffentlichungen auf Webseiten erlauben, anstatt dass irgendwelche Unternehmen dafür Turnhallen oder so anmieten müssen oder dass es irgendwo Unterlagen im Rathaus ausliegen. Also man würde sich ein solches Beschleunigungsgesetz eigentlich für alles irgendwie wünschen und nicht nach und nach nur für zum Beispiel jetzt eben verschiedene Anlagen und Technologien im Energiebereich wünschen. Aber klar ist,
zum Beispiel bei der Beantragung von Reise- und Personalausweisen in Berlin wäre so ein Beschleunigungsgesetz auch gar nicht mal so schlecht.
Ja, oder bei der Anmeldung eines neuen Fahrzeugs oder was auch immer. Aber trotzdem, es ist nun mal so, auch gerade beim Thema Wasserstoff tut Beschleunigung dringend Not. Das ist in dieser Woche auch nochmal bei einer Konferenz sehr, sehr deutlich geworden, die norddeutschen Bundesländer ausgerichtet haben. Ich durfte als Moderator dabei sein und da kam gerade auch nochmal so das Zusammenspiel dieser einzelnen Komponenten der neuen Wasserstoffinfrastruktur sehr deutlich auf den Tisch. Also sprich der Netze, der Elektrolyseure und der Speicher. Und vor allem auch bei den Speichern ist jetzt irgendwann mal Beschleunigung dringend geboten, denn die Bundesregierung hat die Vorlage der geplanten Speicherstrategie jetzt erst nochmals bis zum Jahresende verschoben. Gut, das sind jetzt erstmal ein paar Monate, ist jetzt noch kein großes Drama. Das spielt sich aber vielleicht eher ganz grundsätzlich bei den Wasserstoffspeichern ab, denn wir haben ja auf der einen Seite haben wir die Pläne für den Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes. Da kam es jetzt jüngst auch nochmal zu einer kleinen Verzögerung, weil noch nicht alle Ampeln auf grün sind aus Brüssel, aber da sieht es jetzt ja danach aus, dass die planenden Netzbetreiber dann im Juni ihren Genehmigungsantrag vorlegen werden. Ursprünglich sollte das Wasserstoffkernnetz ja bis 2032 dann schon größtenteils fertig sein. Jetzt gibt es nochmal eine gewisse Verschiebung des einzelne Projekte und die Schwierigkeiten ihrer Finanzierung eher dazu führen, dass es vielleicht bis 2037 dann dauern wird. Man braucht aber natürlich für ein solches sehr, sehr großes Netz auch Gasspeicher, beziehungsweise dann eben Wasserstoffspeicher. Und da hakt es so langsam. Und Sebastian Heinermann, das ist der Geschäftsführer des Gasspeicherverbandes und also auch der Unternehmen, die dann die künftigen Wasserstoffspeicher planen und betreiben werden, hat deutlich gesagt, wir haben anfangs erstmal mit einer Umrüstung von Gasspeichern auf Wasserstoff eigentlich kalkuliert, sehen jetzt aber gerade auch infolge der Energiekrise, dass das nicht so einfach ist, weil die Gasspeicher werden gebraucht. Die Unternehmen dürften momentan auch gar keine bestehenden Erdgasspeicher auf Wasserstoff umrüsten. Die Unternehmen sagen auch, wir haben ja auch Kunden, die wir weiterhin bedienen müssen. Wir können uns von den bestehenden Gasspeichern gar nicht so schnell verabschieden. Also gucken die jetzt mehr in Richtung Neubau. Und wenn man auf den Neubau von Wasserstoffspeichern guckt, also technologisch sind Unternehmen dabei, das zu erproben. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, das wird funktionieren. Man kann in Wasserstoff auch vor allem in bestehenden Kavernenspeichern dann eben einlagern. Aber es deutet sich an, dass der Neubau mindestens 10 Jahre irgendwie beansprucht, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und selbst wenn jetzt morgen schon eine Gesetzesvorlage vorliegen würde, die sowohl die Finanzierung als auch die ganze, den ganzen Rahmen für den Bau von Wasserstoffspeichern festlegen würde, und einmal 10 Jahre hochrechnet, eigentlich sind wir dann schon hinter dem ursprünglichen Zieljahr des Wasserstoffkernnetzes 2034. Und ohne Speicher ist halt so ein Netz auch irgendwie nur bedingt funktionsfähig. Gerade ein Wasserstoffnetz hat da auch weniger Flexibilitäten als ein Erdgasnetz, weil man kann in den Leitungen natürlich ein bisschen mit dem Druck spielen, aber beim Wasserstoffnetz weniger als bei einem Erdgasnetz, weil da ohnehin ja schon die Schwierigkeiten bestehen einer gewissen Anfälligkeit des Netzes, Durchlässigkeit, dass bestimmte Komponenten dann dem Druck nicht mehr standhalten oder beziehungsweise der flüchtige Wasserstoff eher auch irgendwie mal nach außen dringen könnte. Also da gibt es nicht viel Flexibilität in so einem Wasserstoffnetz. Also wäre dringend Druck auf dem Kessel, damit auch dann Wasserstoffspeicher entstehen können.
Und wir haben ja auch noch das grundsätzliche Problem sozusagen, physikalisch, dass man, wenn man die gleiche Energiemenge, die wir jetzt in Erdgas gespeichert haben, und Deutschland ist ja schon der größte Erdgasspeicher in Europa, wenn man so will, Wasserstoff hat eben eine andere Energiedichte. Das heißt, man braucht einfach mehr Platz sozusagen. Man braucht vereinfacht gesagt viel mehr Räume. Das macht natürlich nochmal einen höheren Druck, weil man dann mehr Orte finden muss, Kavernenspeicher und so weiter, die man dann umrüsten muss oder die man neu ausstatten muss für die Wasserstoffspeicherung, wenn man eben die gleiche Energiemenge da speichern will. Und wenn man die Bedarfe sieht, also Kraftwerke, Industrie, dann sieht das ja auch nicht so aus, als würde da weniger Energie gebraucht. Und bei den Kraftwerken ist ja auch so, die haben ja das Problem, dass sie zwar nicht immer laufen werden, wenn sie mal auf Wasserstoff umgestellt sind, aber dass sie eben in kurzen Zeiten sehr große Mengen Wasserstoff dann verbrennen, wenn eben gerade die Erneuerbaren nicht so liefern. Und dafür brauchen sie natürlich Zugang zu Speichern. Beziehungsweise das Wasserstoffkernnetz, wenn es dann da ist, braucht eben diesen Zugang zum Speichern, um in sehr kurzer Frist eben da große Mengen durchzuleiten in die Kraftwerke.
Ja, also man sieht, das muss Hand in Hand gehen. Die norddeutschen Länder haben sich da stark positioniert. Die haben natürlich auch einfach große Potenziale, weil da sind die Küsten, da sind die großen Häfen. Gerade Niedersachsen hat auch sehr große Speicherpotenziale. Da sind die meisten Gaskavernenspeicher in Deutschland. Da werden dann künftig sicherlich auch die meisten Wasserstoffspeicher sein. Die Länder haben auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass vieles eigentlich Hand in Hand gehen müsste, jetzt auch gerade beim Aufbau der Elektrolyseure, weil da gibt es viele Zusagen für europäische Fördergelder über die sogenannte IPCEI-Förderung. Und da ist auch noch mal klar geworden, wir bauen jetzt Elektrolyseure, aber wir laufen auch irgendwie ein Stück weit Gefahr, dass der Elektrolyseur dann steht, aber das Wasserstoffkernnetz noch nicht da ist. Da hat eine Vertreterin aus Mecklenburg-Vorpommern darauf hingewiesen. Also da sieht man, klar, Deutschland ist irgendwie Vorreiter, da auch bei dem Thema. Natürlich auch andere Länder beschäftigen sich damit. Belgien, Niederlande sind da auch relativ stark, aber es wird ein völlig neuer Rahmen entwickelt. Es gibt ja auch neue Finanzierungsmechanismen wie dieses Amortisationskonto für den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes. Vieles ist Neuland, aber es ist auch dringend geboten, dass es da Hand in Hand geht. Und natürlich gucken die gerade die künftigen Infrastrukturbetreiber auch auf die Nachfrage und sagen, naja, wir bräuchten auch irgendwie eine verlässliche Zusage, dass die Nachfrage dann auch da ist. Sonst bauen wir vielleicht sogar unsere Infrastruktur hier völlig umsonst auf und bleiben auch später dann auf den Kosten sitzen. Natürlich auch irgendwie eine Problematik. Da geht es dann irgendwie um grüne Leitmärkte, wo in bestimmten Bereichen jetzt vielleicht eine gesicherte Nachfrage dann ab, meinetwegen ab 2030, 32, 35 irgendwie gesichert sein könnte.
Genau, und diese Unsicherheit beim Thema Wasserstoff merkt man ja gerade, der Hype, den wir noch vor letztes Jahr hatten und auch davor, der ist so ein bisschen abgeäppt und ist jetzt in eine Ernüchterung übergegangen. Also es gibt wenig Projekte, wo Wasserstoff hergestellt werden soll oder wenig konkrete Entscheidungen, die dann auch zu bauen, diese Projekte. Das Wasserstoffkern jetzt kommt, das kann man schon sagen, bei den Speichern haben wir eben noch die Problematik, dass die entstehen müssen. Die Industrie will Wasserstoff zwar verbrauchen, sagt sie, aber hat auch noch nicht so viele Projekte, wenn man jetzt auf Stahl guckt, wirklich, wo die Bagger rollen, wo man dann schon mal loslegt und damit die Erzeuger wiederum wissen, aha, da ist auch wirklich ein gesicherter Abnehmer. Also die begucken sich alle gerade so ein bisschen im Markt, rufen alle nach der Politik, bitte schafft mehr Sicherheit, gebt uns mehr Geld. Das ist natürlich endlich, aber was da an Geld kommen kann. Und das wird jetzt noch ein paar Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre so weitergehen, diese Marktunsicherheit. Ich hoffe, dass die dann irgendwann durchbrochen wird, dass dieser Markt, der ja tatsächlich wirklich neu ist, den gibt es so nicht, dann entsteht und eben alle Komponenten sich so eingespielt haben, alle Elemente, dass es dann auch funktioniert. Aber im Moment ist es gerade wirklich so ein bisschen sehr viel Unsicherheit, die man hört. Und wir haben ja schon über die Wasserstoffspeicher gesprochen, aber eben, wir haben ja in Deutschland auch die Gasspeicher und die werden ja insbesondere seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, sind die viel mehr in den Blick geraten, weil sie damals sehr leer war. Und darauf hat die Bundesregierung ja reagiert mit einem Gesetz, was sozusagen die Verpflichtung, die zu füllen, vorsieht, damit man eben nicht in die Situation reinkommt, anfällig zu sein im Winter mit leeren Gasspeichern. Russland hat die deutschen Gasspeicher ja bewusst leer laufen lassen. Da hatte sie ja sozusagen über Gazprom auch Zugang zu und die Möglichkeit. Das soll sich eben nicht wiederholen. Es gibt dafür eine gesetzliche Regelung, aber das kostet natürlich auch Geld, diese Speicher zu befüllen. Und das wird über eine Umlage geregelt, die Gasspeicherumlage. Und die hat aber, seitdem es die gibt, nicht nur Freunde, sondern es gibt daran auch viel Kritik, vor allem von europäischen Nachbarländern. Und die können sich jetzt aber so etwas zurücklehnen, weil da gab es jetzt gestern ganz positive Signale von der Bundesregierung in Brüssel. Da haben nämlich die Energieminister getagt.
Ja, vor allem Österreich hat sich ja dagegen gewehrt. Wir haben das hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt. Österreich ist im Gegensatz zu Deutschland immer noch extrem abhängig von russischen Erdgaslieferungen. Und die Alternative, Erdgas zum Beispiel auch über niederländische, belgische, deutsche LNG-Terminals zu beziehen und dann über Leitungen, die aus Deutschland kommen, dann nach Österreich zu importieren. Da hat Österreich sich beklagt, weil eben diese Gasspeicherumlage auch an den Grenzübergangspunkten erhoben wird und damit das Erdgas ja aus österreichischer Sicht künstlich verteuert. Österreich hat zusammen mit mehreren osteuropäischen Ländern deshalb auch gegen die Gasspeicherumlage geklagt. Da gibt es jetzt noch keine Entscheidung. Die wird dann eben auch nicht mehr nötig, weil Sven Giegold, Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium, jetzt angekündigt hat, wir schaffen die Gasspeicherumlage an Grenzübergangspunkten ab. Sie wird im Inland, wird sie weiterhin bezahlt, weil die Kosten fallen nun mal an, wenn der Staat dafür sorgt, im Notfall sozusagen die Gasspeicher zu befüllen. Und die Gasspeicherumlage wird jetzt einfach mal eine Größenordnung zu nennen, zur Jahresmitte, 1. Juli auf 2,50 Euro pro Megawattstunde ansteigen. So bisher der Plan, wenn jetzt Erdgas, was über die Grenze hinweg geht, da rausfällt, dann wird sich dieser Betrag vermutlich nochmal erhöhen. Aktuellen Kalkulationen zufolge auf über 2,70 Euro pro Megawattstunde. Ja, die Österreicher sind zufrieden. Die zuständige Energieministerin Leonore Gewessler hat sich direkt gemeldet und hat gesagt, gute Entscheidung, begrüßen wir sehr. Deutschland hat sich eine Zeit lang geziert, aber offensichtlich war der Druck von europäischer Seite und auch von den Nachbarstaaten dann eben doch so groß, dass diese Kosten für die Nachbarländer jetzt wegfallen und stattdessen werden die halt jetzt im Inland getragen.
Ich fand das ganz lustig. Der Vorwurf von Österreich war ja und auch den anderen Ländern, Slowakei und Ungarn und Tschechien, so ein bisschen, dass diese Umlage sozusagen deren Weg in eine höhere Energieunabhängigkeit von Russland erschwert. Und Sven Giegold hat dann ja gestern nochmal gesagt, na, es sei ja genau umgekehrt. Die Umlage sorgt ja dafür, dass die Speicher in Deutschland gefüllt werden und die werden gefüllt, um von russischem Gas unabhängig zu werden. So unterschiedlich sind da manchmal eben die Argumentationslinien. Beide haben auch irgendwie recht natürlich, wie du schon gesagt hast. Die Umlage verteuert eben den Import von Gas nach Österreich aus Deutschland und macht es dann damit schwer, eben vom Russengas, wenn man so will, vereinfacht gesagt, wegzukommen. Und für Deutschland ist es aber eben wichtig, um die Gasspeicher zu füllen. Und aber gut, da hat man sich jetzt eben geeinigt, weil eben auch nicht ganz klar wäre, wie diese Klage umgeht und ob überhaupt nicht die Gasspeicherumlage gegen europäische Gesetze verstößt. Das ist ja noch gar nicht geklärt. Und so hat man jetzt erstmal da die Kuh vom Eis genommen.
Gut, Carsten, dann würde ich sagen, vielen Dank. Mach mal für diese Woche einen Deckel drauf. Letzte Woche hatten wir angekündigt, dass wir nochmal auf das Thema Fußball gucken. Unsere Leidenschaft diesbezüglich hat ein bisschen abgenommen. Man sagen kann, wir waren beide nicht so erfolgreich mit unseren Vereinen. Mein Verein hat im Pokalfinale 0-1 verloren. Damit kann ich ehrlich gesagt noch ganz gut leben und ganz zufrieden sein. Du wärst mit einem 0-1 auch glücklich gewesen. Ist es leider nicht geworden. Müssen wir, glaube ich, heute dann einfach auch nicht mehr so lange drüber reden. Gratulieren wir.
Was war nochmal Fußball? Weiß ich gar nicht. Gibt's das? Keine Ahnung.
Ja, wir gratulieren Jan Regensburg zum Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Machen Deckel drauf, freuen uns auf die nächste Woche und wünschen bis dahin alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.